Guten Morgen, ihr lieben Brüder. Ja, also das ist ein bisschen spannend für mich jetzt, weil ich glaube, dass da haben wir etwas gegeben hat, aber irgendwie habe ich die ganze Zeit das Gefühl, es ist nicht vollständig. Also es ist eine kleine Energiesparlampe ist angegangen, aber irgendwie, ich denke immer, mir fehlt noch was. Mal sehen, ob Gott das heute noch ergänzt. Wir sind hier zusammen als Männer, Männer Gottes, Männer, die dem Herrn nachfolgen wollen. Und ich möchte so praktisch wie möglich uns im Wort Gottes zeigen, wie wir bestehen können in all den Dingen, die auf uns zukommen, in denen wir leben. Die Herausforderungen, die wir haben jeden Tag, zum einen im Beruf, leben in einer Gesellschaft, wo Leistung enorm wichtig ist und Leistung gefordert wird und wo Menschen, die nicht in der Lage sind, Leistung zu bringen, sehr schnell aussortiert werden. Ich habe das zuletzt so gespürt oder diesen Geist geschmeckt, als wir unserer großen Tochter Bewerbungen schrieben für eine Ausbildung, dass schon auf die jungen Leute ein enormer Druck gebracht wird. Und ursprünglich wollte sie gerne im Bereich von Versicherungskauffrau eine Ausbildung machen und war da zu solchen Tests eingeladen von verschiedenen Krankenkassen. Und da werden da 7, 8 junge Mädels in einen Raum getan. Und dann kommt da so eine Karrieredame, die sich bestimmt ganz bewusst ernährt und einen ganz exakten Trainingsplan hat, im Fitnessstudio vorher noch zu den Mädels rein, die schon alle eingeschüchtert sind, weil sie wissen, jetzt geht's um den Job und jetzt sitzen wir hier und wir wollen ja alle den einen Job und wir sind ja 150 Bewerber auf 3 Stellen. Das reicht ja alles schon aus, dass ein Mädel mit 16, 17 schon unter Druck ist. Und dann kommt da noch so eine nette Dame, die in dem Druck schon einige Jahre verbracht hat und erklärt den Mädels vorher nochmal, ich würde euch abraten, eurer Nachbarin zu helfen bei den Fragen, weil wenn es ganz dumm zugeht, kriegt die Nachbarin dann den Job und du nicht. Wird nochmal so ein netter Hinweis gegeben, also bitte ab jetzt Ellbogen, ab jetzt jeder für sich. Und dann sitzen die Mädels da und müssen eine Riesenmenge Fragen beantworten und fühlen sich ganz übel. Und durch diese Ansage traut man sich gegenseitig fast nicht mehr über den Weg. Und dann gehen sie da raus und dann hört man wochenlang nichts, um zu erfahren, nein, ach, da sind ja so viele Bewerber. Und das alles, die Botschaft so dahinter, du bist ungenügend. Das, was du leisten kannst, reicht bei weitem nicht aus. Das war so dieser Geschmack, der mir da entgegenkam. Sind im Beruf, Leistung wird erwartet. Manche von uns sind in einer verantwortungsvollen Position, wo es um viel Geld geht, wo viele Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen. Ich selber habe in einer leitenden Position gearbeitet und mir war sehr bewusst, wenn ich grobe Fehler mache, kostet das Arbeitsplätze. Das ist alles irgendwie nicht ganz so einfach. Jetzt sind wir ja Christen. Jetzt haben wir ja bestimmt auch mal ein Buch über Ehe gelesen. Jetzt wissen wir sind ja auch in der Familie noch verantwortlich für alles. Na, ist nicht bloß, dass wir auf Arbeit angebrannt werden, wenn was falsch läuft. Jetzt müssen wir auch noch in der Familie für alles einen Kopf hinhalten. Und der Mann ist ja das Haupt und verantwortet ja alles. Und die Kinder und dass die Ehe gut ist, dass der Frau gut geht. Das muss man ja auch alles noch leisten und beachten und tun und gut sein. Und dann wird noch verlangt von uns, dass wir Entscheidungen treffen und irgendwie wissen, wo es hingeht, wissen, wo es hingeht mit unserer Familie. Dann sind wir vielleicht in der Situation, dass wir heranwachsende Kinder haben und die plötzlich vielleicht ganz andere Entscheidungen treffen. Vielleicht ist jemand in der Situation, dass erwachsen werdende Kinder einen Weg eingeschlagen haben, der da große Sorgen macht und wo du dich fragst, was kann ich jetzt noch tun? Wie soll das werden? Du hast Bedenken, wo geht dein Kind hin? Vielleicht ist dein Kind in den Freundeskreis geraten, wo du dich sehr sorgst, was das noch werden soll. Das sind alles Herausforderungen, mit denen wir Männer klarkommen sollen und müssen und werden. Und das war meine Ausgangsposition, was das Wort Gottes dazu sagt, wie wir denn bestehen können. Wie können wir denn unserer Verantwortung gerecht werden als Ehemann und Vater, als Mitarbeiter in einer Firma, als jemand, der Verantwortung hat, als jemand, auf den sich andere verlassen. Wie geht das alles? Wir arbeiten viel, kommen spät heim. Dann hören wir ja in der Gemeinde, dass man auch noch Bibel lesen soll und ein Gebetsleben haben soll als Mann. Und dann gibt es noch den ganzen Bereich Gemeindemitarbeit und dort Dienste tun. Und da wissen wir auch, dass wir da nach Möglichkeit dienen, indem wir beim Herrn angeschlossen sind und dass das Ganze lebt durch den Geist Gottes und nicht irgendein totes Werk wird. Also kommt zu dem ganzen Bereich Arbeit, Familie, kommt dann noch Gemeinde dazu. Und da drängen sich manchmal solche Gedanken auf. Wenn man dann das in der Gemeinde alles nicht hätte, dann hätte man wahrscheinlich mehr Freizeit oder manche Dinge wären viel einfacher. Vielleicht haben wir in der Gemeinde auch in bestimmten Dienst oder bestimmten Verantwortungsbereich und dann gehen dort noch Dinge schief. Und dann habe ich nicht bloß die Schwierigkeiten der Arbeit und in der Familie, dann habe ich sie noch von der Gemeinde her, dann habe ich noch die Probleme von anderen auf dem Tisch. Dann werden dort noch von mir Antworten erwartet. Und zu unmöglichen Zeiten ruft jemand an und man soll kommen zum Beten. Und das alles irgendwie viel, denke ich, ne? Also mir kommt das manchmal viel vor. Wie geht das? In einer Zeit von Unruhe und Unsicherheit getrieben sein, in den Nachrichten verfolgt, dass die Sparguthaben in Zypern angefasst werden, um diese marode Finanzpolitik zu sanieren. Das ist irgendwie eine neue Ära, dass also das kleine süße Sparbuch auch nicht mehr so ganz sicher ist. Und der Herr Schäuble hat es schon angekündigt, das wird in Zukunft immer so sein, dass die Sparbücher da auch mit rangezogen werden zur Rettung diverser Staaten. Zypern wird ja die Geldwaschmaschine von Russland genannt. Es gibt einige sehr, sehr reiche Russen, die dort ihr Geld geparkt haben. Unsicherheit, Anforderungen gerecht werden, Leistung bringen. Und ich glaube, dass es neben anderen auch ein Kennzeichen des Geistes dieser Welt, mit Unruhe und Stress Menschen zu unterdrücken. Es ist das Wesen des Geistes dieser Welt. Und wir können gar nicht anders, als dem das entgegenzusetzen, was wir aus dem Wort finden. Gestern ist das Wort schon mal genannt worden, Burnout. Das ist ja hat sehr zugenommen in unserer Zeit. Viele, viele Krankschreibungen. Ich habe Statistiken gelesen, dass die Anzahl der Krankschreibungen aufgrund psychischer Erkrankungen oder Überlastungen extrem zugenommen hat, sich verdreifacht oder vervierfacht hat gegenüber noch vor ein paar Jahren. Dass das eine bedrohliche Größenordnung angenommen hat, dass Männer und Frauen im besten Alter aufgrund psychischer Erkrankungen, aufgrund dessen, dass einfach gesagt alles zu viel geworden ist, nicht mehr fähig sind zu arbeiten, nicht mehr fähig sind, ihre einfachsten Dinge zu erledigen. Das ist der Geist dieser Welt. Hm. Ja, wie können wir bestehen als Männer Gottes? Und da ging mir so ähnlich, wie es gestern Andreas auch von einem anderen Bibelvers erzählt hat. Ich bin auf eine Schriftstelle gestoßen, die hat mich nicht mal losgelassen. Und das ist letzten Endes meine Botschaft. Diese eine Schriftstelle, die ist, finde ich, irgendwo revolutionär. Und ich glaube, wir brauchen ein Stück, um irgendwie uns da reinzubohren, dass sich das irgendwie für uns erschließt und nicht bloß eine nette Information bleibt. Und den Kernvers lese ich mal vor, das ist Jesaja 30, Vers 15. Jesaja 30, Vers 15. Denn so spricht der Herr, Herr, der Heilige Israels, durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. In Stillsein und in Vertrauen ist eure Stärke. Durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. In Stillsein und in Vertrauen ist eure Stärke. Und ich bin immer dafür, dass wir die Schrift mit der Schrift erklären. Und wir müssen uns die Begriffe Ruhe und Stillsein, müssen wir uns anschauen, was die Schrift noch darüber sagt. Dass das in uns zur Frucht kommt, diese Aussagen. Lass uns starten und zu 1. Mose 2 gehen. Erster Mose 2. Ich muss sagen, dass ich mich zunehmend freue über den Schöpfungsbericht. Das hatte lange Zeit für mich wenig Bedeutung in Sachen Lehre oder Bibellesen. Ich habe noch nie an die Evolutionstheorie geglaubt. Dank meiner Eltern war ich von Anfang an so erzogen, dass es eine Schöpfung gab. Und es erschien uns schon immer irgendwie lächerlich, was Charles Darwin von sich gegeben hat. Aber es hatte nie eine wirkliche Bedeutung. Und in den letzten Jahren freue ich mich mehr und mehr an diesem Bericht, der uns da gegeben ist. Ich lese mal Vers 1, so wurden die Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendet. Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Das finde ich so eine schöne Formulierung. Meine Jungs sagen manchmal, der und der macht das und das. Warum? Weil er es kann. Ne? Und das ist ja das Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Also Gott hat es geschaffen, weil er es konnte. Er hat selbst geruht am siebten Tag. Ruhte er von seinem Werk. Wir gehen zu 2. Mose 31. Ich lese mal den Vers 15. Also hier sind wir schon nach dem Auszug aus Ägypten. Mose hat das Volk aus Ägypten heraufgeführt. Und da gibt es die Anweisung für das Zelt der Begegnung. Und das ist eine der Anweisungen, die Gott gibt. 2. Mose 31, 15. 6 Tage soll man seine Arbeit verrichten. Aber am siebten Tag ist Sabbat oder Schabbat. Ein Tag völliger Ruhe, heilig dem Herrn. Jeder, der am Tag des Sabbats eine Arbeit verrichtet, muss getötet werden. Also hier steht, ein Tag völliger Ruhe heilig dem Herrn. Und das geht zurück darauf, dass Gott selbst von seinen Werken ruhte. Und diese Thematik hat aus meiner Sicht zwei Ebenen. Die eine Ebene ist dieses sprichwörtliche Einhalten von einem Tag Ruhe in der Woche. Wir wissen, dass Jesus selbst diese gesetzliche Einhaltung des Schabbats aus den Angeln gehoben hat, wie er auch Speisevorschriften für nichtig erklärt hat. Aber das Grundprinzip, dass wir einen Tag Ruhe haben sollen und brauchen, bleibt bestehen. Ich bin überzeugt, es ist nicht entscheidend, ob das der Samstag oder der Sonntag oder irgendein anderer Tag ist. Entscheidend ist, dass wir diesen einen Tag Ruhe in der Woche haben und den auch halten. Ich habe mal vor Jahren in einem Buch von Derek Prince gelesen, dass er glaubt, dass manche Menschen, manche Christen krank werden, weil Gott sagt, du hast über so viele Jahre keinen Ruhetag gehalten, jetzt holst du die Ruhezeit nach. Jetzt lege ich dich hin aufs Krankenbett, dass du die Ruhetage nachholst. Ich glaube, dass es schon auf der Ebene wichtig für uns Männer, dass wir das beachten, dass das der Wille Gottes ist. Und das ist sein Wille für uns, weil Gott weiß, dass wir das brauchen und dass das gut und wichtig für uns ist. Ich glaube, dass ganz besonders Selbstständige in der Herausforderung stehen, dort klar zu sein, weil, wie der Name schon sagt, selbstständig sein bedeutet, man arbeitet selbst und ständig. Ich bin in einer Familie groß geworden, mein Vater war selbstständig und deshalb weiß ich das. Leute von außen meinten immer, ja, wenn man selbstständig ist, da hat man ja total einen Lenz, kann aufstehen, wann man will und also super. Und dann hatte ich ja noch zu Hause auch meine Lehre angetreten und die Leute in der Berufsschule meinten, was, bei deinem Vater lernst du nicht, da hast du ja noch mehr Lenz. Das ist ein riesengroßer Irrtum. Da war sehr viel strenger und es war eine wunderbare Zeit. Die Lehrzeit im väterlichen Betrieb war einfach gut. Dieser Tag der Ruhe, wir brauchen das, unser Körper braucht das, unsere Familie braucht das. Und schon auf dieser Ebene möchte ich uns das ans Herz legen, dass wir das beherzigen. Wir brauchen einen Tag der Ruhe. Und lasst uns diesen Tag einhalten. Hier ist sogar geschrieben, völlige Ruhe. Es braucht einen Tag, wo all das, was auf uns einstürmt und uns bedrängt, stillsteht. Und es kann sein, um das einhalten zu können, dass wir da ein paar Entscheidungen, ein paar Maßnahmen ergreifen müssen. Ich persönlich empfinde, neben all den Vorteilen, die die moderne Telekommunikation ermöglicht und die elektronischen Endgeräte, und ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, ich verfolge immer so ein bisschen die Nachrichten, jetzt gibt es ja von Google sogar eine Brille, wo man also schon in der Brille alles sieht, was man sehen will. Also das ist schon nahe an der Anstalt. Also wenn wir so weit sind, dass wir alle diese Brillen aufhaben, also bitte. Ungeheuerlich. Es kann durchaus sein, wenn wir viel eingebunden sind, auch arbeitsmäßig, mit sehr vielen Terminen arbeiten, dass wir an diesem Tag, wenn wir die Ruhe erreichen wollen, diese Geräte ausschalten müssen. Ich selbst habe mich diszipliniert, weil für mich ist es, ich habe einen sehr, sehr starken E-Mail-Verkehr, ich bekomme sehr, sehr viel Post und schreibe auch sehr viel, dass an diesem Tag der Ruhe ich nicht mein E-Mail-Programm öffne, weil sobald das auf ist, ist es passiert. Und das weiß ich, dass ich dann die Mail lese, der hat geschrieben und dann kommen auch wichtige Informationen, auf die ich warte, für die nächste Reise und Übersetzer und Flugtickets und was weiß ich. Und sobald ich das lese, bupp, war's das mit der Ruhe. Dann bist du gedanklich bei dem, was da kommt. Und das habe ich mir so vorgenommen, Tag völliger Ruhe, an diesem Tag bleibt dieser Klappcomputer zu. Das ist wichtig. Und die Weltkugel dreht sich weiter. Auch wenn wir nicht online sind, nicht erreichbar, es passiert gar nichts. Also schon auf dieser Ebene, ich denke, für manch einen ist es wirklich wichtig. Lasst uns mal diese Worte zu Herzen nehmen, ein Tag völliger Ruhe. nicht noch abends schnell. Und ja gut, während die Familie Abendbrot isst, kann ich noch schnell das. Ein Tag völliger Ruhe. Ein Tag, wo wir Beziehungen pflegen. Ein Tag, wo wir in der Familie zusammen sind, wo wir mit Geschwistern zusammen sind. Das ist in der Ordnung Gottes. Das ist ein wesentlicher Baustein, dass wir körperlich gesund bleiben. Die Ursache für diese vielen Burnout-Erkrankungen ist, dass man ständig unter Strom steht, dass es keinen Moment mehr der Ruhe gibt. Das ist der Grund. Das ständige Miteinander vernetzt sein und ununterbrochen Nachrichten empfangen und schreiben und lesen. Ich sehe das in der jungen Generation durch diese WhatsApp-Einrichtungen, dass die Telefone im Sekunden- und Minutentakt Geräusche von sich geben und man genötigt ist, das alles zu lesen. Und wenn wir ehrlich sind, gerade was so unsere jugendliche Generation betrifft, was da oftmals über WhatsApp mitgeteilt wird, das sind nicht wirklich Informationen, die man braucht. Aber allein der Effekt, es hat getingelt, ich muss gucken, ich antworte. Und das immer und immer und immer. Immer unter Strom. Auf dieser Ebene ist das wichtig für uns. Einen Tag Ruhe einhalten. Und ich denke nicht, dass es den Herrn darum geht, das muss der Samstag sein, weil das ist der eigentliche Schabbat. Und die Christen haben den Sonntag. Und wer richtig bibeltreu sein will, also da muss er einen Schabbat halten. Es geht nicht um die äußeren Formen. Aber es geht darum, dass wir das Grundprinzip verstehen. Leute, die im Schichtdienst arbeiten, wird das ganz sicher nicht immer derselbe Tag sein. Aber wenn wir unter der Leitung des Heiligen Geistes leben, dann wissen wir genau, wann der Moment da ist, wo wir Ruhe einhalten sollen. Und wenn wir das wissen, müssen wir das tun. Lasst uns dort dem Geist Gottes gehorsam sein. Ein Tag völliger Ruhe. Dann gehen wir weiter zum 5. Mose. Schreibt das nochmal an. Fünfter Mose 12, Vers 9. Das ist ein Auszug, hier gibt Gott das Gesetz über das zentrale Heiligtum, was gebaut werden soll. Und ich möchte aber da nur den Auszug nehmen, Vers 9, denn ihr seid bis jetzt noch nicht zur der Ruhe gekommen und zu dem Erbteil gekommen, das der Herr dein Gott dir gibt. Seid ihr aber über den Jordan gezogen und wohnt in dem Land, das der Herr euer Gott euch erben lässt, und hat er euch Ruhe verschafft vor allen euren Feinden ringsum, dass ihr sicher wohnt, dann soll es geschehen und dann kommt die Anweisung über das zentrale Heiligtum. Ich möchte hier darauf hinaus, dass hier steht, ihr seid bis jetzt noch nicht zur Ruhe gekommen und ihr seid noch nicht in dem Erbteil, was Gott euch gibt, aber dann, wenn ihr über den Jordan gezogen seid und ich euch Ruhe verschafft habe, dann, und dann kommt die Anweisung. Diese Schriftstelle brauchen wir, um später noch eine Passage aus dem Hebräerbrief besser zu verstehen. Wir gehen mal weiter zu Josua 1. Also wir halten fest, hier sagt Gott, ihr seid jetzt noch nicht zur Ruhe gelangt, habt noch nicht euer Erbteil, aber dann, wenn ihr über den Jordan seid, dann, wenn ich euch Ruhe verschafft habe. Und dann Josua 1, 13. Denkt an das Wort, das Mose, der Knecht des Herrn, euch geboten hat, indem er sagte, der Herr, euer Gott, schafft euch Ruhe und gibt euch dieses Land. Und dann Vers 15, bis der Herr euren Brüdern Ruhe schafft wie euch und auch sie das Land in Besitz nehmen, das der Herr, euer Gott, ihnen gibt, dann sollt ihr in euer eigenes Land zurückkehren und es besitzen, das Mose, der Knecht des Herrn, euch gegeben hat, diesseits des Jordan gegen Sonnenaufgang. Also der Plan Gottes beinhaltete, das Volk in das verheißene Land zu bringen, und er bezeichnet das oder beschreibt diesen Zustand, wenn der Herr euch Ruhe verschafft hat in diesem Land. Ruhe vor euren Feinden. Und wir wissen ja, dass diese tatsächlichen Begebenheiten und das, was mit dem Volk geschah, was sie getan haben, was sie gelebt haben, was Gott gesprochen hat, dass das alles prophetisch eine Aussage ist für uns, dass das alles eine geistliche Dimension hat. Hier ging es darum, dass sie buchstäblich in ein anderes Land gebracht wurden von Gott und dass Gott sagt, in diesem Land verschaffe ich euch Ruhe. Das ist der Plan Gottes. Das ist der Plan Gottes für uns heute, inmitten von dem von mir beschriebenen Chaos, dass er uns Ruhe verschafft hat. Und nun ist es an uns, in diese Ruhe einzugehen. Und das will ich uns lesen aus Hebräer 4. Überleg gerade, wo ich hier anfange. Ich beginne mal im Hebräer 3 ab 5. Und Mose war zwar in seinem ganzen Hause als Diener treu zum Zeugnis von dem, was verkündigt werden sollte, Christus aber als Sohn über sein Haus. Sein Haus sind wir, wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn er seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wie in der Erbitterung an dem Tag der Versuchung in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich auf die Probe stellten und sie sahen meine Werke 40 Jahre. Deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach alle Zeit, gehen sie irre mit dem Herzen, sie aber haben meine Wege nicht erkannt. Deshalb legen wir so viel Wert darauf und lernen darüber auch oft, wie wichtig es ist, dass wir mehr den Herrn erkennen. Wir müssen den Herrn erkennen und seine Wege, weil nur so sind wir in der Lage, als Männer Gottes in all den Herausforderungen zu bestehen. Den Herrn erkennen. Und Gott sagt hier, sie gingen in die Irre mit ihrem Herzen. Sie haben meine Wege nicht erkannt. Wir wissen, dass das Volk an dem Berg nicht direkt mit Gott in Kontakt sein wollte, weil die Manifestationen sie in Furcht versetzten und dass sie sagt, Mose, rede du mit Gott für uns. Und deshalb war es ihnen als Volk nicht mehr möglich, die Wege Gottes zu erkennen. So schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemanden von euch ein böses Herz des Unglaubens sei im Abfall vom lebendigen Gott. Ich habe das heute früh nochmal nachgelesen, diese Passage, als sie vor dem gelobten Land standen, die Kundschafter aussenden und die Kundschafter kommen zurück und der größere Teil der Kundschafter, es steht in der Elberfelder geschrieben, sie brachten ein böses Gerücht auf über das Land. Und dann schildern sie, in dem Land sind Riesen und es frisst seine Bewohner. Vielleicht lese ich das nochmal. Die Bibelfesten, helft mir mal, das muss 4. Mose. Genau, 4. Mose 13. Das steht in deiner Vorbereitung. Nimmst du da jetzt was weg? Das war nicht bereit. Ich möchte nur lesen, was die Kundschafter sagten. Das ist 4. Mose 13, Vers 32. Und sie brachten unter den Söhnen Israel ein böses Gerücht über das Land auf, das sie ausgekundschaftet hatten, und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Auch haben wir dort die Riesen gesehen, die Söhne Enaks von den Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und so waren wir auch in ihren Augen. Gott hatte mehrmals ganz klar und eindeutig gesagt, wie gut dieses Land ist. Viele, viele Male hat er seinem Volk gesagt, ich werde es euch geben. Und es ist gut und es fließt dort Milch und Honig und ihr werdet fruchtbar sein. Viele, viele Male hat Gott das ganz klar gesagt. Aber offensichtlich reicht es nicht, einfach nur Dinge zu hören. Das Volk hatte das viele Male gehört, dass Gott versprochen hat, ich werde es euch geben. Und hier kommen Kundschafter zurück. Und sie sagen, das Land frisst seine Bewohner. Und die Formulierung am Ende ist sehr interessant. Wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Das war ihre eigene Einschätzung der Situation. Jetzt kommen wir wieder zurück zu dieser Schriftstelle, wo Gott sagt, sie gingen in die Irre mit ihrem Herzen und sie haben meine Wege nicht erkannt. Wenn wir den Herrn nicht erkennen, wenn wir nicht eine starke Beziehung zum Herrn leben, was wir gestern Abend gehört haben, dann schätzen wir Situationen falsch ein. Dann neigen wir dazu, genau wie diese Leute, zurückzukommen aus dem gelobten Land, wo eine eindeutige Aussage Gottes steht, nämlich das Land ist gut und ihr werdet es besitzen und ihr werdet in diesem Land glücklich. Und eigentlich vom normalen Logischen her müsste man meinen, sonnenklar, Gott hat gesagt, das ist gut, Gott wird es uns geben. Gibt's noch Fragen? Nein. Ich wünschte, andere Sachen wären so klar wie das. Aber wenn man den Vater selber nicht kennt, wenn wir nicht in Beziehung sind mit unserem Herrn, dann schätzen wir Situationen so ein. Dann sehen wir, die sind alle größer wie wir, die sind alle von hohem Wuchs. Und wir werden jämmerlich umkommen in diesem Land. Wir neigen dazu, mit unserem Verstand, und wir als Männer sind ja in der Regel sehr stark auf der Verstandesebene auch aktiv und schätzen das dann so ein. Völlig entgegen dem, was Gott versprochen hatte. Das ist eine ganz wichtige Lektion. Das meint diese Passage im Hebräerbrief, wo ihr Unglauben eben kein Kavaliersdelikt mehr war oder eine Schwäche, sondern wo geschrieben steht, dass nicht etwa in jemand ein böses Herz des Unglaubens hat, im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde. Was sie behindert hat, was es ihnen unmöglich machte, in dieses Land zu gehen, was Gott versprochen hatte und wo Gott gesagt hat, in diesem Land verschaffe ich euch Ruhe. Ruhe. Das war Unglauben. Und Härte. Harte Herzen. Und die Härte entsteht durch Sünde. Oder durch den Betrug der Sünde. Deshalb fordert uns das Wort auf, dass wir einen Kampf gegen Sünde in unserem Leben führen. Und wenn wir in Sünde leben, dass wir um Vergebung bitten. Und dass wir Schritte gehen, aus fortgesetzten Sünden herauszukommen, weil die Sünde Auswirkungen auf uns hat. Hier ist eine davon genannt, verhärtet durch Betrug von Sünde. Dann schreibt der Schreiber vom Hebräerbrief weiter, wir sind Teilhaber des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten. Die Kunst in dem Ganzen ist, dass wir bis zum Ende festhalten, was wir gehört und geglaubt haben. Der Start eines Marathons ist nicht so wichtig. Entscheidend ist das Ende. Entscheidend ist, dass wir über die Ziellinie kommen. Das ist entscheidend. Wenn gesagt wird heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht wie in der Erbitterung, welche haben denn gehört und sich aufgelehnt? Waren es denn nicht alle, die durch Mose und von Ägypten ausgezogen waren? Welchen aber zürnte er 40 Jahre nicht denen, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen? Das war ja dann Gottes Reaktion darauf. Erst hat er gesagt zu Mose, jetzt vernichte ich das Volk. Das war so eine Beleidigung Gottes, dass sie über dieses gelobte Land so gesprochen hatten, dass Gott gesagt hat, ich lösche alle aus. Und Mose verhandelt mit Gott und Gott lässt sich darauf ein und sagt, dann will ich, dass jeder Volljährige, der so geglaubt hat, dass das Land schlecht ist und seine Bewohner frisst, wird in der Wüste sterben. Nicht einer von den Volljährigen wird dieses Land sehen. Und die Kinder, von denen ihr gesagt habt, das Land wird unsere Kinder fressen, diese Kinder werden das Land sehen. Und so ist es ja dann auch gekommen. Welchen aber schwor er, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die ungehorsam gewesen waren. Wir kommen immer näher, dass es ein breiteres Bild gibt, was meint die Ruhe Gottes. Dieser Vers, den ich am Anfang nannte, dass Gott uns rettet durch Ruhe. Welchen aber schwor er, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die ungehorsam gewesen waren. Und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten. Unglaube und Ungehorsam kann man auf eine Ebene stellen. Es hatte verheerende Folgen, dass diese Generation 40 Jahre in der Wüste umhergezogen ist und tatsächlich alle aus dieser Generation, die damals dabei waren, gestorben sind. Dann geht es weiter, Kapitel 4. Ich lese mal ab 2, denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen, aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Also das bezieht sich genau auf diese Situation. Gott hatte mehrfach die Botschaft gegeben, ich bringe euch in ein wunderbares Land, ich werde euch dort Ruhe verschaffen vor euren Feinden, ich werde euch dort fruchtbar sein lassen, alles wird wunderbar sein. Die gehörte Botschaft auf uns jetzt und die Hebräer, an die dieser Brief hier ging, ist diese Botschaft gemeint, dass Christus der Christus ist. Die ist verkündigt worden. Dass Jesus gekommen ist, dass er der Sohn Gottes ist, dass er ein vollkommenes Opfer gebracht hat und auferstanden ist und wir nun durch seinen Tod, durch sein Opfer errettet sind. Diese Botschaft ist hier gemeint, denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Damals bezog es sich sprichwörtlich auf das Land und wir können geistlich das in das verheißene Land kommen durch unseren Herrn Jesus, durch die Rettung von ihm. Und dann steht, aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Also das gehörte Wort alleine nützt nichts, das hat die Geschichte gewiesen, sondern das Hören muss ich verbinden mit Glauben. Hören muss ich verbinden mit Glauben. Da schauen wir mal in Johannes 5. Was meint das? Hören, das gehörte Wort mit Glauben verbinden. Jesus spricht hier über sein Gottsein und darüber, dass er der Sohn Gottes ist und vom Vater gesandt ist. Ich denke, die Zuhörerschaft waren Pharisäer und Schriftgelehrte. Und dann steht ab Vers 37, Johannes 5, Vers 37. Und der Vater, der mich gesandt hat, er selbst hat Zeugnis von mir gegeben. Ihr habt weder jemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen. Und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch, Denn dem, den er gesandt hat, dem glaubt ihr nicht. Das ist genau derselbe Sachverhalt, wie wir es im Hebräerbrief gefunden haben, was sich bezieht auf das Erleben des Volkes, dass sie in das gelobte Land gehen sollten. Hier sagt Jesus das zu den Schriftgelehrten und Pharisäern: Ihr kennt den Vater nicht, mit anderen Worten, ihr habt ihn nicht gesehen, ihr habt nicht seine Stimme gehört und ihr habt das Wort nicht bleibend in euch. Und das, ihr lieben Männer, ist eine sehr, sehr grundlegende Sache für uns, dass das Wort bleibend in uns ist. Nicht, wir haben mal einen Bibelvers gehört oder wir haben gewisses Wissen, sondern das Wort bleibend in uns als Substanz, als etwas, was unser Fundament darstellt. Das Wort, auf dem unser Leben gegründet ist. Was sehr beeindruckt war, auch am Freitag mit in dieser Stiftshüttenausstellung und da lief ein kurzer Film. Und es gibt ja in Jerusalem entlang der Tempelmauer so einen Gang, so einen unterirdischen, wo man die Fundamente der Außenmauer anschauen kann. Das sind ja nicht die Fundamente vom Tempel, sondern der Umgrenzungsmauer. Und da liegen tatsächlich Steine, wo einer 500 Tonnen wiegt. Und bis heute weiß niemand, wie die Steine da hingekriegt haben. Also ist es nachweislich, dass sie aus dem Steinbruch in Bethlehem stammen. Und bis heute, man hat wohl eine Umfrage gemacht, weltweit ist kein Baubetrieb in der Lage, Steine in der Größe so präzise zu behauen und dorthin zu transportieren und dort einzulassen. Es ist also bis heute unklar, wie das technisch gelöst wurde. Also das sind Steine, die waren breiter als das Bild. Einer 500 Tonnen. Und das war für mich ein exzellentes Bild, wenn wir über Fundamente sprechen. Weil dieser Tempel, den hat der Herodes gebaut, weil da schon, denke ich, ein bisschen vom Größenwahn geritten war. Und es war so beeindruckend, weil der Tempel hatte eine Höhe von 78 Metern und das ist fast so hoch wie die Gölschtalbrücke. Also wer hier aus der Region ist, der Tempel zu Jesu Zeiten hatte die Höhe der Gölschtalbrücke. Und dann waren wir gleich noch bei der Brücke, um das zu sehen. Und da hatte ich ein anderes Verständnis, dass Jesus gesagt hat und dass das die Pharisäer natürlich mörderisch geärgert haben muss, dass Jesus sagte, ich werde das in 3 Tagen abreißen und wieder aufbauen. Das konnte ich nachvollziehen, dass sie das geärgert hat. Weil sie natürlich auf der Ebene des menschlichen Verstandes dachten, da meint das Gebäude. Und haben nicht verstanden, dass er von seinem eigenen Leib sprach. Also hier haben wir genau denselben Sachverhalt. Jesus sagt, ihr kennt den Vater nicht und sein Wort ist nicht bleibend in euch. Denn dem, den er gesandt hat, dem glaubt ihr nicht. Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben und sie sind es, die von mir zeugen. Also es ist gut und richtig, die Schriften zu erforschen. Aber der Schlüssel ist in Vers 40. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Das ist das Ding, das Hören sich mit Glauben verbindet. Die Schriften erforschen und zu Jesus selbst kommen. Diese beiden Dinge müssen zusammenkommen. Theologieprofessoren forschen auch in den Schriften und pflanzen in den Zuhörern massiven Unglauben und lehren gotteslästerliche Dinge. Also alleine das Erforschen der Schriften bedeutet nicht, dass was Gutes dabei rauskommt. Gibt da ein krasses Beispiel auf der Website von Hand in Hand. Da gibt es ein Zeugnis von einer jungen Frau, die eine theologische Ausbildung gemacht hat in Deutschland und ihre Professoren zitiert: Morgen werden wir Mose umbringen. Morgen werden wir beweisen, dass auch Mose nicht gelebt hat. Also das bloße Erforschen der Schriften bringt nicht unbedingt immer was Gutes. Der Schlüssel ist, dass Jesus sagt, die Schriften sind zwar die, die von mir zeugen, und zu mir wollt ihr nicht kommen, damit ihr Leben habt. Also, das Wort und Jesus, die Person, das ergibt Leben. Und das meint dieses aus dem Hebräer 4, dass sich das Hören mit Glauben verbindet. Wort und Person, Wort Gottes und Jesus selbst. Eine intime Beziehung zu unserem Herrn. Gehen wir wieder zu Hebräer 4. Wir waren bei Vers 2, aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Also das Wort verbindet sich mit Glauben, indem wir mit dem Wort umgehen und zu Jesus selbst oder zum Vater selbst in Beziehung sind, zu ihm kommen. Dann steht Vers 3, wir gehen nämlich in die Ruhe ein als die, die geglaubt haben, wie er gesagt hat, so schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen, obwohl die Werke von Grundlegung der Welt an geschaffen waren. Denn er hat irgendwo von dem siebten Tag so gesprochen und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken, das hatten wir gelesen. Und an dieser Stelle wiederum, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen, weil es ihnen dabei bleibt, dass einige in sie eingehen und die, denen zuerst die gute Botschaft verkündet worden ist, des Ungehorsams wegen nicht hineingegangen sind, bestimmt er wieder einen Tag, ein Heute und sagt durch David nach so langer Zeit, wie vorhin gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Denn wenn Josa sie in die Ruhe gebracht hätte, würde er danach nicht von einem anderen Tag geredet haben. Also hier haben wir das Zusammenspiel dieser beiden Ebenen, dass das Volk in das gelobte Land einziehen sollte und der Herr gesagt hat, dort verschaffe ich euch Ruhe. Und diese zweite geistliche Ebene, dass er uns in die geistliche Ruhe bringt durch Jesus. Deshalb spricht er von einem anderen Tag. Und die zuerst die Botschaft gehört haben und aufgrund ihres Ungehorsams nicht hineingekommen sind, das bezieht sich auf das Volk, als sie da an der Grenze standen und die Kundschafter dieses böse Gerücht verbreitet haben. Vers 9. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, da ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken wie Gott von seinen eigenen. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Das ist ein Spannungsfeld in diesem Vers, dass man eifrig sein soll, in eine Ruhe einzugehen. Da ist schon irgendwie Spannung drauf. Und es meint ganz und gar nicht, dass wir in Passivität verfallen oder in Lethargie irgendwie warten, was die Tage so bringen. Lasst uns eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen. Und das Erste, was ich da nennen möchte, wie können wir eifrig sein, in die Ruhe einzugehen? Also in diese Tatsache, Jesus ist gekommen für mich, ich bin gerettet, ich bin eine neue Schöpfung in ihm und mein ganzes Dasein als Mann, als Haupt, in all den Bereichen, in denen ich arbeite, lebe, unter all den Brücken, bin ich ein Kind Gottes in Ruhe. Wie geht das? Lasst uns eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen. In diese Ruhe einzugehen bedeutet, wir können vom Wort Gottes her, und wenn das Wort Gottes es sagt, ist es auch möglich, inmitten all dem, was ich zu Beginn beschrieben habe, in tiefem Vertrauen innerlich in Ruhe sein. Das ist möglich. Und dabei können wir Leistungen bringen, dabei können wir etwas leisten. Dabei sind wir in der Lage, die Dinge zu bewältigen und zu tun, die uns vor den Füßen sind, die unsere Aufgaben sind. Wenn es das Wort Gottes sagt, dann ist es möglich. Wir können das erreichen. Aber das geschieht nicht automatisch. Es ist nicht automatisch so, dass durch unsere neue Geburt wir in dieser Ruhe sind. Mit unserer neuen Geburt ist die Voraussetzung geschaffen dafür. Ohne dem ist es absolut aussichtslos. Aber es ist nicht automatisch so, dass wir in dieser Ruhe sind, von der Hebräerbrief hier spricht. Wir hatten gesehen, was uns daran hindert, ist Ungehorsam, Unglauben und Sünde. Das sind hinderliche Dinge. Wie können wir eifrig in seine Ruhe eingehen? Ich möchte uns noch ein paar Schriftstellen lesen, die über unsere Errettung sprechen. Zum Beispiel Römer 1, Vers 17. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Es wäre gerecht gewesen, wenn das Volk dem Herrn geglaubt hätte, dass der Herr gesagt hat, das Land ist gut und ich werde es euch geben. Sie waren ja Zeuge, dass Gott die ganze Armee des Pharao versenkt hat im Meer. Sie waren Zeuge, wie Gott sie geführt hat und versorgt hat. Abraham hat geglaubt und schon bei ihm lesen wir, dass Glaube ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde. Ich möchte gerne ganz neu Glauben in uns anfachen, erwecken, in Bewegung bringen. Dann Römer 3, 30. Denn Gott ist einer, er wird die Beschneidung aus Glauben und das Unbeschnittensein durch den Glauben rechtfertigen. Durch den Glauben rechtfertigen. Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Wir brauchen, um bestehen zu können und unsere Verantwortung auszufüllen und gerecht zu werden, dass wir aus Glauben leben und dass wir diesen Kanal, dieses Rohr der Hoffnung haben auf die Herrlichkeit Gottes. Lasst uns ganz bewusst aufstehen, wo unser Verstand uns durch den Tag dirigiert, und wo wir all die Herausforderungen anfassen aus unserer menschlichen Sicht des Möglichen oder Machbaren. Aus Glauben leben bedeutet, dass das eben darüber hinausgeht, was menschlich möglich oder machbar ist. Und wir sind sehr stark so angelegt, Dinge im Verstand zu bewerten, zu beurteilen, ähnlich wie die Kundschafter. Das sind Riesen, die sind größer als wir, die werden uns alle umbringen. Wir sind in ihren Augen winzig. Wir sind gerechtfertigt worden aus Glauben und so haben wir Frieden mit Gott. Und durch Glauben haben wir Zugang zur Gnade. Dann lasst uns nochmal in Galaterbrief schauen. Galater 3, 22. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde eingeschlossen, damit die Verheißung aus Glauben an Jesus Christus den Glaubenden gegeben werde. Das Gehörte muss ich mit Glauben verbinden, nämlich indem wir selbst Jesus kennen. Ich kann von mir selber bezeugen, vor vielen Jahren, kann mich erinnern zu Zeiten, wo es noch die Kirchenwochen gab, vor der Wende, und dort Männer Gottes das Wort lehrten, dann hat mich das immer innerlich wie beklommen gemacht. Das war immer so ein dumpfes Gefühl, wenn Männer Gottes von ihrer Beziehung zum Herrn erzählten. Und dass sie Gottes Stimme hören und dass sie das irgendwie spüren oder wahrnehmen können, eben, dass Gott da ist und mit Gott Zeit verbringen und von ihrer intimen Beziehung zu Gott berichten konnten. Das hat mir immer so ein dumpfes Gefühl gegeben, weil ich es zum einen nicht hatte, war weder gelehrt noch in unserem damaligen Kirchenumfeld war das irgendwie ein Thema. Ich hatte schon gemerkt an den Männern, die da lehrten, dass das richtig ist und dass das wichtig ist und dass man das braucht. Aber ich hatte das nicht. Und immer wenn jemand von sowas erzählte, fühlte ich mich irgendwie nicht gut. Da war in mir so die Haltung, ja, schön, dass du das hast, toll. Ich hab's nicht. Und es erschloss sich mir auch nicht, ja, wie komme ich da hin? Oder auch diese Gedanken, das ist halt bei denen so schön, bei mir ist es eben nicht. War sicherlich auch damals so eine Kooperation mit meinem extrem minderwertigen Denken, was ich damals hatte von mir selber. Na, ich sowieso nicht. Das gesamte Wort ist voll davon und die Aussage ist klar. Und ich denke, darüber sind wir uns vollkommen einig, dass wir alle diese lebendige Beziehung zu Jesus, zu unserem Vater haben können. Und über dieses Ding steht und fällt unser Mannsein. Ich komme später noch auf viele andere praktische Punkte. Also das ganze Thema Hauptsein, wo wir in bestimmten Bereichen das Gefühl haben, wir sind überfordert oder wir werden da überfahren oder wir kommen damit nicht klar. Und das nervt manchmal alles nur. Wir können Haupt sein, wenn wir unser Haupt kennen. Das ist der Schlüssel. Und das ist mein Wunsch für dieses Wochenende, dass wir alle hier weggehen, wieder neu oder zum ersten Mal, dass wir den Herrn selber wahrnehmen können. Dass es wenigstens diesen Start gibt in eine Beziehung zu Jesus selbst. Ja, erforscht die Schriften, aber zu mir wollt ihr nicht kommen. Die Pharisäer waren wirklich bewandert in der Schrift. Sie kannten sich aus, bis ins Detail. Sie kannten die Tora und die Propheten auswendig. Eigentlich ist das ein großer Schatz, wenn man das kann. Und Jesus lehnten sie ab. Ich glaube, 1. Korintherbrief steht es sehr klar, diese Auflistung, der Mann ist das Haupt der Frau, und das Haupt des Mannes ist Christus. Das ist der Schlüssel. Unser Haupt Christus. Und wir können mit allem, was uns überfordert, was unseren Horizont übersteigt, wo wir merken, wir stoßen an Grenzen, wir sind wie in so einem Gespann und kommen da nicht raus. Oder wie in so einem Hamsterrad. Mal vor kurzem so einen bissischen Witz gelesen. Ein Hamsterrad von innen sieht auch aus wie eine Karriere, leider. Der Schlüssel ist, dass wir mit all dem, was wir nicht auf die Reihe bringen, wo wir das Gefühl haben, wir werden überholt, wir werden niedergewalzt, jetzt wird's zu viel, jetzt kommt noch das, jetzt kommt der Chef noch auf die Idee, jetzt haben wir noch den rausgeschmissen, weil er angeblich nicht gebraucht wird, es ist jetzt noch mehr, jetzt hier noch mehr, wie soll denn das noch gehen, jetzt geht noch das kaputt, jetzt wird noch das Kind krank, was jetzt noch? Und irgendwie, wenn so das Gefühl sich aufbaut, jetzt steht schon das Wasser hier und dann, wenn das Wasser hier steht, dann kommt noch der Befehl setzen. Der Schlüssel ist, wir können Haupt sein, wenn wir unser Haupt kennen, Jesus. Ich wollte gerne, dass wir deinen Heiligen Geist die Möglichkeit geben, etwas zu wirken, jetzt. Obwohl ich schon noch viel Papier habe. Dass wir kommen können jetzt, wieder neu oder vielleicht zum ersten Mal. Vielleicht ist der ein oder andere hier, den es ähnlich geht, wie es mir damals ging, dass es mich mehr geärgert und irgendwie bedrängt hat, wenn andere von ihrer Beziehung zu Gott erzählt haben. Und ich war noch in diesem Stadium, man muss früh stille Zeit halten und eine Losung lesen und das schaffst du 1-2 Wochen und dann ist das Bett doch wärmer und dann liest du das auch nicht mehr und bei der nächsten Predigt merkst du, das hast du wieder nicht geschafft und das war's. Aber so richtig Beziehung zu Gott, Beziehung zum Vater war mir fremd. Und Lehre oder Predigt darüber hat mich nicht erfreut. Lass uns doch den Heiligen Geist Raum geben jetzt, dass er, wenn da Barrieren sind oder wenn wir noch nicht bis dorthin durchbrechen konnten, auch wenn wir es uns vielleicht gewünscht haben, dass der Heilige Geist da jetzt was tut. Wir können es so machen, wir können die Augen schließen und die von uns, die sagen, ja, ich will eigentlich in so eine Beziehung, aber irgendwie bis jetzt ging's nicht. Ich habe Gott eigentlich noch nicht wahrgenommen. Ich habe noch nicht wirklich selber erlebt, dass ich und Gott in einem Raum sind. Und irgendwie nervt mich das schon, wenn ich andere sehe, auch im Lobpreis und wie die irgendwie abgehen. Und dass wir damit vor den Herrn kommen und den Heiligen Geist bitten, dass er jetzt da etwas tut in uns, eine Sehnsucht danach erweckt und einen Weg frei macht, dass wir hineinstarten in eine Beziehung zu unserem Haupt, zu ihm selbst. Lasst uns mal alle unsere Augen schließen und die, die das gerne beten möchten, lade ich ein, dass ihr einfach aufsteht in eurem Platz. Und dann beten wir. Lieber Vater, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der Gemeinschaft mit uns haben möchte. Wir wissen das aus deinem Wort. Du hast die Menschen geschaffen als Gegenüber. Du hattest wunderbare Gemeinschaft mit Adam und Eva im Garten Eden. Das ist dein Plan. Herr, wir stehen vor dir und haben das vielleicht schon viele Male gehört, aber irgendwie ist es bisher Theorie. Lieber Vater, wir wollen dich selber gerne kennen. Wir sehnen uns danach, dass wir deine Stimme hören. Herr Jesus, ich will einfach dein Opfer rühmen über jede Deformierung unserer Herzen, was auch immer das ist, wo etwas geschehen ist in unserem Leben, was uns das bisher so schwer oder unmöglich gemacht hat, dich selber zu kennen oder zu erleben. Rühme dein Opfer darüber, Jesus. Im Namen Jesu befehle ich jetzt finsteren Mächten von Religion, von Religiosität, dass er jetzt ausfahrt im Namen Jesu. Wir erkennen, Religion ist tot und verhindert eine lebendige Beziehung zum Vater. Wir stehen auf im Namen Jesu gegen Religion. Jesus, wir rühmen dein Opfer über Enttäuschung, über Härte in unseren Herzen, über die Nachwirkungen eines nicht vorhandenen oder schlechten, gewalttätigen Vaters. O Heiliger Geist, tu jetzt dein Werk. Tu dein Werk jetzt, Heiliger Geist, tu dein Werk. Ich befehle, ihr Mächte von Bitterkeit, fahrt aus jetzt in dem Namen Jesu. Gebt unsere Brüder frei, jetzt. Ihr Mächte, die ihr verhindert, dass sie geistlich wahrnehmen können, ich befehle euch jetzt zu weichen im Namen Jesu. Ihr bösen Mächte, die ihr Gleichgültigkeit etabliert, wo Frustration sich ausgebreitet hat. Wir widerstehen dem im Namen Jesu. Fahrt aus, ihr finsteren Mächte, im Namen Jesu. Das Wort Gottes sagt, dass wir niederreißen können jede Festung, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Herr, wir kommen heute gegen die Festung in unserem Leben, dass wir dich nicht sehen können, dass es uns so schwer fällt, dass wir irgendwie nicht hören können, was du sagst, dass du uns so weit weg erscheinst. Kommen gegen diese Festung im Namen Jesu. Und du kannst selber, wenn dir was ganz Konkretes einfällt, wenn dir der Geist Gottes jetzt was offenbart, du kannst es selber für dich beten, sagen, diese Festung reiße ich jetzt nieder. Sprech das aus, bring das über deine Lippen. Glaube, dass das eine Bedeutung hat jetzt. Danke, Herr, dass wir das dürfen, weil du gesiegt hast, Jesus. Festungen, die sich erhoben haben, dass wir dich nicht sehen, dass wir dich nicht hören, wir reißen sie nieder im Namen Jesu. O Heiliger Geist, du siehst die Sehnsucht in unseren Herzen. Ich bitte dich, Vater, von ganzem Herzen im Namen deines Sohnes Jesus, dass du jetzt uns dienst. Ich bete das für unsere Brüder, die hier stehen. Dass jetzt etwas Neues beginnt in eurem geistlichen Leben. Wir verbannen Frustration und Langeweile. Wir schicken das fort im Namen Jesu. Werft das hinaus aus euren Herzen. Dieser Gedanke, es hat eh keinen Sinn. Meine Frau hat 47 Prophetien am Tag, aber ich mag gar nichts. Schickt es fort aus deinem Herzen, sagt nein, ich bin ein Mann Gottes und ich werde die Stimme Gottes hören. Meine Schafe hören meine Stimme. Das sagt Jesus zu dir. Tu dein Werk, Heiliger Geist. Tu dein Werk. Lass uns mal wieder Platz nehmen. Ich habe das jetzt im Konzept nicht vorbereitet, aber ich glaube, dass das mit hierher gehört. Wir können Haupt sein, wenn wir in einer lebendigen Beziehung mit unserem Haupt leben, weil wir dann einfach alles, was auf uns zukommt und was uns zu groß erscheint oder schwierig, was uns bedrängt, wo wir ratlos sind, alles können wir weiterleiten an unser Haupt. Das ist wahre Stärke, das ist echtes Mannsein, zu sagen, Herr, kein Plan, bitte, ich gebe dir das hin. Herr, was ist hier? So Dinge vor Gott bewegen. Wie wir es gestern gehört haben, Mose und Gott redete mit Mose wie mit einem Freund. Und wir alle haben dieses Privileg, dass Gott mit uns redet wie mit einem Freund, wie mit einem Sohn. Und ein Bereich, der sich verheerend auswirkt auf unsere Beziehung zum Herrn, ist der Bereich Sexualität. Und in diesem Bereich, wenn wir dort fallen, wenn wir dort in Unreinheit sind, das ist dieses Standardwerkzeug des Feindes, uns dann unter Verdammnis zu halten, unter Verdammnis zu bringen. Erst kommt die Verführung, das Angebot im Internet, in Zeitungen und wie auch immer, irgendwie das Bild oder im Film oder was weiß ich. Erst kommt das Angebot, kommt die Verlockung und wenn wir darauf eingehen, wenn wir dazu Ja sagen und uns versündigen in Gedanken oder mit Taten, dann sofort breitet die Finsternis diese Betondecke über uns aus, wo wir uns innerlich elend fühlen und unrein und dreckig. Und dann stehst du in der Anbetungszeit und während die Texte kommen, die von Jesus sprechen, kommen die Gedanken an die letzten Bilder und zack ist die Verdammnis da und das war's. Dann ist das Ding gelaufen. Und der Feind ist ein Meister darin, uns zu verklagen und uns dann blumig vorzuhalten, du hast es wieder nicht hingekriegt, du hast da wieder die Bilder angeguckt, du bist schwach, du bist mies, du bist unrein, schäm dich. Komm gar nicht auf die Idee, dich jetzt Gott zu nähen. Komm nicht auf die Idee, dass Gott von so jemand Gebete erhört. Lass es weg. Das ist das Arbeiten unseres Feindes. Und es gibt Unmengen Schriftstellen, die Bibel ist sehr klar, Unreine und Unzüchtige werden das Reich Gottes nicht sehen. Wir hatten in Albon in unserer Jugend das Thema Reinhalten vor der Ehe und die Klassiker fragen, wo steht das in der Bibel, dass ich mit meiner Freundin vor der Ehe nicht schlafen darf? Zeig mir die Schriftstelle. Es gibt Unmengen Schriftstellen, wo steht, dass Unreine und Unzüchtige das Reich Gottes nicht sehen. Das ist Fakt, das ist Sünde. Und der Herr hasst Sünde. Aber er hasst nicht uns. Und wir können mit diesen Dingen zu ihm kommen. Und ich glaube, für mancher von uns ist das ein Schlüssel zu einer lebendigen Beziehung zum Herrn durchsprechen zu können, dass wir in diesem Bereich Buße tun, uns reinigen lassen und neu den Kampf aufnehmen. Es ist ein Ding, mit dem der Feind operiert und arbeitet. Und wir sind in dieser Herausforderung, in einer Medienlandschaft zu leben, wo das nahezu ununterbrochen irgendwie präsent ist und nahezu jedes Produkt über Sex und sexuelle Reize verkauft werden. Und wenn es Kugellager sind, irgendwelche Industrieprodukte, irgendwo ist immer eine Frau mit drauf. Und dieser Bereich, da ist Krieg. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich selber führe in diesem Bereich permanent Krieg mit Hilfe meiner Frau und mach da dumme Sachen und bitte um Vergebung und dann geht es weiter und dann geht es weiter. Deshalb weiß ich, wie sich das anfühlt. Man hat sich irgendwas angeschaut und dann vollmächtig beten, kannst du in der Pfeife rauchen. Dann ist der Teufel sofort da, dann kommt die Betonplatte wie so eine Swimmingpool-Abdeckung, geht da drüber und dann weißt du, ich brauche es nicht beten. Übel. Ich denke, es ist irgendwie eine Gelegenheit, dass wir auch das vor den Herrn bringen und umkehren von solchen Sachen. Dass wir neu Jesus um Hilfe bitten, mit dem Heiligen Geist kooperieren, aus solchen Sachen rauszukommen. Diese Verdammnis ist dann sofort präsent. So ist unser Feind. Er ist weder fair noch nett. Er gibt die Versuchung. Im Jakobusbrief steht, wie die Abfolge ist. Versuchung kommt. Und niemand muss sich schlecht fühlen, wenn Versuchungen kommen, weil an jeden kommen Versuchungen. Dass du Versuchungen erlebst, beweist, dass du am Leben bist. Wenn du keine Versuchung mehr erlebst, dann bist du tot. Das für sich genommen ist keine Sünde. Jesus wurde versucht, und zwar auf der vollen Breite. Der Teufel hat alles in die Waagschale geworfen. Alle Reiche dieser Welt hat er aufgewogen, um Jesus zu Fall zu bringen. Die Versuchung, dass die kommt, beweist lediglich, du bist am Leben. Die Frage ist, wie wir darauf reagieren. Sagen wir ja oder nein? Da gibt es eine Lehre von mir auf unserer Website, wie wir Sünde überwinden können. Für wen das ein Thema ist, hört euch das an. Das ist ganz, ganz praktisch. Wenn die Versuchung kommt, dann haben wir immer die Möglichkeit, ja oder nein zu sagen, weil wir Erlöste sind und Jesus die Macht der Sünde besiegt hat. Wir leben nicht mehr unter der Macht der Sünde, die uns zwingen kann zu sündigen. Ungläubige müssen sündigen. Sie leben unter dieser Macht. Wir nicht mehr. Wir können Nein sagen. Und wenn wir Ja gesagt haben, dann empfängt die Sünde oder die Versuchung und dann wird es Sünde und die Sünde führt zum Tod. So steht es in Jakobus 1. Ich möchte aber jetzt nicht ausführlicher darüber lehren. Das ist ein Hindernis. Das ist eine Festung, die sich errichtet, dass wir den Herrn nicht mehr sehen können. Wo eine Menge Lügen in unser Leben kommen. Dass Gott uns nicht mag, dass Gott uns verachtet, weil wir uns selber dafür verachten. Und der Herr möchte, dass wir in diesem Bereich in Reinheit, in Klarheit leben können. Und Jesus ist hier und Jesus verurteilt uns nicht. Er liebt uns und er ist unser Haupt. Und vielleicht können wir das auch tun jetzt, dass wir vor unseren Herrn kommen. Und wenn wir in diesen Bereichen in Unreinheit gelebt haben, wenn wir da gefallen sind, dass wir das bekennen vor ihm und dass er uns reinmachen kann mit seinem Blut. Dass er uns da frei macht. Und dass wir aufstehen können gegen diese Verdammnis. Ich kann mich erinnern, vor vielen, vielen Jahren, da saß ich mal in einer Predigt, es war in Russland, und der Prediger hat in dem Zusammenhang die Frage gestellt: Welche Bilder siehst du Sonntagvormittag im Lobpreis? Und das war, als ob mich eine Granate trifft. Das hat mich so überführt. Das ist eine Gelegenheit, dass wir heute dem Feind hier Boden wegreißen können und aus einem Bereich unseres Lebens hinauswerfen und seine Machenschaften da beenden. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist. Du willst, dass wir da hineinwachsen, dass uns in diese lebendige Beziehung zum Vater. Und Vater, wir wollen dir bekennen, wir haben noch so wenig von dir wirklich gesehen und erlebt. Und das ist uns Ansporn, wie wir es gestern Abend auch gehört haben, dass du so mit uns redest, wie mit Mose. Und wir können es wieder so machen, die von uns, die sagen, ja, ich muss im sexuellen Bereich umkehren. Ich habe da gesündigt, ich habe da in Unreinheit gelebt. Dass er einfach aufsteht und wir bitten um Vergebung jetzt. Jesus. Jesus, wir demütigen uns vor dir, vor deiner Majestät. Und wir bitten dich um Vergebung, Herr, wo wir im Bereich von Sexualität Dinge getan, uns angeschaut und gedacht haben, die Sünde sind. Bekennen dir, Herr, wir wissen das aus deinem Wort. Bitten dich um Vergebung dafür, Herr. Jesus, bitte vergib uns. Wir wenden uns ab von jeglicher Unreinheit. Wir wollen da einen neuen Anfang machen heute. Jesus, komm jetzt mit deinem Blut. Wasch uns davon rein. Wasch uns rein von der ganzen Verdammnis, die das mit sich bringt, von dem ganzen innerlich Elend fühlen und klein fühlen. Von dieser Scham. Komm mit deinem Blut, Jesus. Jesus, wir entscheiden uns dagegen heute neu. Ich möchte auch dir ermutigen, das von Herzen zu tun, die sagen, ja, ich habe mich schon 1000 Mal dagegen entschieden und bin wieder gefallen. Tu es heute wieder. Herr, wir wollen Autorität ergreifen über Mächten der Unreinheit. Mächten von Selbstbefriedigung. Wir wollen das heute aus unserem Leben hinauswerfen. Herr, wir sind vor dir, wir gehören dir, wir wollen Männer Gottes sein, nach deinem Wohlgefallen, Herr. Jesus, wir befehlen jetzt allen Mächten der Unreinheit auszufahren aus uns. In dem Namen von Jesus befehle ich jetzt fort aus, ihr Geister der Unreinheit. Ihr Geister von Perversion, sexueller Gewalt, fahrt aus im Namen Jesu. Jetzt weicht im Namen Jesu. Raus in dem Namen von Jesus. Das Blut des Lammes hat uns reingewaschen. Das Wort Gottes sagt, wenn wir unsere Schuld bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns alle unsere Schuld vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Geist von Selbstbefriedigung, fahre aus jetzt im Namen Jesu. Geb meine Brüder frei im Namen Jesu. Jetzt kommen gegen euch im Namen Jesu, ihr finsteren Mächte, ihr diesen Bereich verderben wollt, ihr unreinen Geister, weicht im Namen Jesu. Oh, danke, Heiliger Geist, dass du hier bist, Heiliger Geist, fülle uns. Komm in unsere Gedanken, Heiliger Geist, ich bete, dass du durch das Blut des Lammes alle Bilder und Erinnerungen in uns jetzt auslöschst. Reinige uns durch dein Blut, Herr, reinige uns. Tu dein Werk, Heiliger Geist. Oh, wir wenden uns ab von dieser Verdammnis, die das in unser Leben gebracht hat. Wir werfen das hinaus aus unserem Leben im Namen Jesu. Und Heiliger Geist, wir rufen dich an als unseren Helfer, unseren Lehrer. Wir brauchen dich, dass du uns beistehst, dass du uns stark sein lässt. Wir brauchen deine Hilfe, deine Unterstützung. Heiliger Geist, dass du uns warnst, dass du zu uns redest. Machen das heute fest vor dir, Herr. Wir wollen da sauber leben. Wir wollen Nein sagen zur Versuchung, wie du Nein gesagt hast, Jesus. Jesus, der Feind konnte nichts in dir finden. Und Herr, das wollen wir auch, dass der Feind nichts mehr an uns findet, wo er andocken kann, mit seiner Verdammnis und mit seiner Bedrückung. Und das ist wichtig, wenn du irgendwelches Material dieser Art hast, auf dem Rechner oder noch auf Papier oder wie auch immer, dass du Entschlüsse fasst, das alles zu vernichten, außer Haus zu schaffen, deinen Computer zu reinigen davon, Filme, was weiß ich. Treff da jetzt klare Entscheidungen, sag dem Herrn, wie du damit umgehen willst. Mach das fest jetzt vor deinem Gott. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Segne euch im Namen Jesu, dass ihr wirklich diese Vergebung und Reinigung erfahrt, dass es euer Herz berührt jetzt. In Jesu Namen. Amen.
Ja. Also ich empfehle die Lehre auf unserer Website, wie man Sünde überwinden kann. Das ist sehr, sehr praktisch, dass wir verstehen, was da abläuft, wie uns der Feind da versucht zu kriegen und wie wir frei werden können. Kommen wir zurück zu unserem Ausgangsvers, wo Gott sagt zu seinem Volk, durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet, in Stillsein und in Vertrauen ist eure Stärke. Und dann gibt's noch diesen letzten Satz, aber ihr habt nicht gewollt. Das bezieht sich auf eine konkrete Situation vorher, die wir uns dann noch anschauen. Ich möchte einfach mal diesen Abschnitt weiterlesen. Und bei bestimmten Versen noch ein bisschen was erklären. Das ist also Jesaja 30 ab Vers 15. Durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. In Stillsein und in Vertrauen ist eure Stärke, aber ihr habt nicht gewollt. Ihr sagtet Nein, sondern auf Pferden wollen wir fliegen, darum werdet ihr fliehen. Und auf Rennern wollen wir reiten, darum werden eure Verfolger hinter euch herrennen. Je 1000 wird fliehen vor dem Drohen eines Einzigen, vor dem Drohen von Fünfen werdet ihr alle fliehen, bis ihr nur noch ein Rest seid, wie eine Signalstange auf der Spitze des Berges und wie ein Feldzeichen auf dem Hügel. Und darum wird der Herr darauf warten, euch gnädig zu sein, und darum wird er sich erheben, sich über euch zu erbarmen. Denn ein Gott des Rechts ist der Herr, glücklich alle, die auf ihn harren. In dem Vers 16 steht, ihr sagtet Nein, sondern auf Pferden wollen wir fliegen, darum werdet ihr fliehen. Auf Rennern wollen wir reiten, darum werden eure Verfolger hinter euch her sein. Im Wort Gottes steht das Pferd oder das Ross immer symbolisch für die eigene Stärke. Und das ist etwas, womit wir Männer umgehen müssen. Wir neigen sehr dazu, mit unserer eigenen Stärke Dinge anzugehen und in unserer eigenen Stärke zu kämpfen und Dinge zu bewegen. Das Ganze bezieht sich auf die Bedrängnis von irgendwelchen Feinden und darauf, dass das Volk sich Hilfe holen wollte in Ägypten. Aufgrund der Geschichte, dass Gott sie aus Ägypten herausgeholt hat, ist das ein Affront gegen Gott. Das steht in dem Kapitel vorher. Und hier kommt es zum Ausdruck. Ihr Entschluss war, lieber selbst die Lösung zu finden und zu haben und in eigener Kraft zu agieren. Also immer wenn ihr im Alten Testament Pferde oder Rosse findet, es geht von der geistlichen Bedeutung her um unsere eigene Stärke. Und einen Mann Gottes zeichnet aus, dass er zu Ende gekommen ist mit seiner eigenen Stärke. Und das hat viel mit dem zu tun, was wir gestern gehört haben, dass wir in Wüstenzeiten am meisten den Herrn erleben, weil wir müssen mit unseren eigenen Möglichkeiten zum Ende kommen. Oder dieser berühmte Zerbruch, wie man es auch ausdrückt. Es ist Gnade von Gott, wenn Gott uns in Situationen hineinkommen lässt, die uns ans Ende bringen. Die fühlen sich fürchterlich an und niemand wünscht sich das. Es sind schwere Zeiten. Aber das ist entscheidend für unsere Nachfolge. Insofern, vielleicht sind wir da in verschiedenen Entwicklungsstadien, wie wir hier sitzen. Vielleicht sind wir noch auf dem Weg zu unserem ersten ans Ende kommen, vielleicht gerade zum 15. Vielleicht sind wir gerade ans Ende gekommen und durch. Wehre dich nicht gegen diese Entwicklung, dass Gott uns an unser Ende bringt, wo wir wirklich uns eingestehen, Herr, ich habe keine Lösung, ich kann es nicht. Ich kann es nicht, ich weiß es nicht, ich bin einfach mit meinem Latein am Ende. Und unser ganzes Leben beinhaltet eine Menge Situationen und die unserer Gemeinde können sich hoffentlich erinnern, wir hatten vor kurzem von Josaphat gehört, die Moabiter wurden heraufgezogen mit einer riesigen Übermacht und Josaphats Reaktion, als ein guter König war, vor dem Herrn zu kapitulieren und vor dem Herrn zu sein und zu sagen, Herr, in uns ist keine Kraft gegen diese Feinde. Das zeichnet einen Mann Gottes aus, dass wir zugeben können, wir können es nicht. Wir kriegen das nicht auf die Reihe mit unserer Kraft. Nicht mit noch mehr Arbeiten, noch mehr Weiterbildung, noch mehr Zähne zusammenbeißen, noch zeitiger auf Arbeit gehen, noch später kommen, noch mehr lesen, noch mehr beten. Eine gesunde Reaktion, als Josaphat diese Übermacht sah und ihm das Herz in die Hosentasche rutschte, hat er ein Fasten ausgerufen im Volk, ich glaube es ist 2. Chronik 30, also jedenfalls in der 2. Chronik findet ihr das. Herr, in uns ist keine Kraft vor diesem mächtigen Feind. Und das war diese Schlacht, wo Gott Anweisungen gegeben hat, durch Propheten gesprochen hat, dass während sie den Herrn lobten, Gott einen Hinterhalt gegen die Feinde legte und die Feinde sich gegenseitig umgebracht haben, und zwar alle, und das Volk Gottes 3 Tage beschäftigt war mit der Beute einsammeln. Der Schlüssel, dass Gott so gewirkt hat, dass sie nicht mal selber in die Schlacht gezogen sind oder ziehen mussten, war dieses Eingeständnis, Herr, in uns ist keine Kraft. Wenn du uns nicht rettest, dann war's das jetzt. Und ich möchte uns einladen, mutig dem entgegenzusehen, an unser Ende zu kommen. Zu kapitulieren, aufzugeben, in der eigenen Stärke zu wüten. Das sind hier alles Bilder, die hier genannt werden. Aber ich glaube, dass es so sich tatsächlich auswirkt, je 1000 wird fliehen vor dem Drohen eines Einzigen. Wenn wir mit unserer eigenen Kraft vorwärts kommen wollen und Dinge bewegen wollen, was mit dem Stolz zu tun hat, ich bin ja der Mann und ich krieg das hin, dann entwickeln sich Schwierigkeiten oder Probleme so, dass das Drohen von einem dazu führt, dass 1000 davor fliehen. Dann bekommen schwierige Situationen eine Größe, die sie in Wahrheit nicht haben. Dann geht es weiter, vor dem Drohen von 5 werdet ihr alle fliehen, bis ihr nur noch ein Rest seid, wie eine Signalstange auf der Spitze des Berges und wie ein Feldzeichen auf dem Hügel. Vielleicht kennt manch einer von uns das aus eigener Erfahrung, dass in eigener Kraft sich vorwärts kämpfen mit Verbissenheit diese Auswirkung hat, dass es nicht reicht und dass die Probleme übergroß werden. Dass das Drohen von einem reicht, dass 1000 fliehen. Also ein wichtiger Schlüssel oder etwas, was die ganze Sache erklärt oder uns irgendwie griffisch macht, ist nicht in eigener Kraft. Das ist der sehr konkrete Schritt dorthin, dem Herrn zu vertrauen. Und der Herr sieht es gerne, wenn wir ihm vertrauen. Der Herr liebt es, wenn wir zugeben, Herr, ich habe ja keine Ahnung, was es für Wort. Ich habe das nicht mehr im Griff. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin ratlos. Mir fällt nichts mehr ein. Ich kann nicht mehr. Das ist ein ganz erster konkreter Schritt, dem Herrn zu vertrauen. Und das möchte der Herr und das gefällt ihm. Andernfalls haben wir hier die Auswirkungen. Das Volk sagte, nein, auf Pferden wollen wir fliegen. Wir lösen das Problem, wie wir das kennen, wie wir das immer gemacht haben. Wir brauchen dich da nicht, wir sind da Fachleute. Da gibt's andere Schriftstellen auch dazu, die ihr sicher kennt. Sehr bekannt aus Jeremia 17, Vers 5. Irgendwas spricht hier mit uns, ne? Ist das der Heilige Geist? Nee, hä? Jeremia 17, 5, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Dieser Vers sagt uns, dass auf unsere eigene Stärke vertrauen lässt uns vom Herrn weichen. Es geht nicht beides gleichzeitig. Und das bringt einen Fluch auf unser Leben. Und dieser Fluch wirkt sich so aus, dass das Drohen von einem 1000 fliehen lässt. Das heißt, ein Problem kriegt Größenordnungen, wo nichts mehr geht. Auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht, dessen Herz vom Herrn weicht. Das ist nicht gut. Setzen wir unser Vertrauen auf den Herrn und darauf, dass wir ihn kennen. Nicht auf unsere Fähigkeiten, auf unsere Ausbildung, auf unser Bankkonto. Das braucht richtige willentliche Entscheidungen. Und die sehen bei jedem von uns ein bisschen anders aus. Ganz bewusst Vertrauen auf den Herrn. Der Schlüssel, in Ruhe und still sein zu können, ist im Vertrauen auf ihn. Und das beginnt mit der Erkenntnis, wir schaffen es nicht in unserer eigenen Kraft. Und wenn wir in eigener Kraft vorankämpfen, dann zieht das einen Fluch nach sich. Und es hat die Auswirkung, wie wir es hier sehen, dass man sich dann vorkommt wie eine Signalstange auf der Spitze des Berges oder ein Feldzeichen auf dem Hügel. Ich bin ganz alleine auf einer großen Anhöhe und weithin einsam und alleine und komme nicht weiter. Und dann lesen wir Vers 18. Darum wird der Herr darauf warten, euch gnädig zu sein. Und darum wird er sich erheben, sich über euch zu erbarmen. Denn ein Gott des Rechts ist der Herr. Die gute Botschaft ist, dass der Herr gerne den Gescheiterten hilft. Habe ja noch zu dem Vers vorher, zu diesem Drohen und zu diesem Ding, dass die Kraft von Angst und Einschüchterung in unserem Leben Platz gewinnt, in unserem Leben wächst. Diese geistliche Kraft von Angst und Einschüchterung, das kommt in unser Leben, wenn wir als Kinder Gottes in eigener Kraft agieren und nicht auf den Herrn vertrauen. Und dann dieser Vers, darum wird der Herr darauf warten, euch gnädig zu sein. Hier steht eben nicht, und darum wird der Herr euch stranden lassen, bis ihr vollkommen ausgelöscht seid, sondern hier steht, er wird darauf warten, euch gnädig zu sein. Und der Herr wartet auf dich, um dir gnädig zu sein. Er wartet darauf, dass du eingestehen kannst, ich bin gescheitert und ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Ich habe ja diese Schriftstelle, das von Josaphat ist 2. Chronik 20. Und diese zentrale Aussage, diese wichtige Aussage von Josaphat vor dem Volk, was auch bedeutet, ein König demütigt sich vor dem ganzen Volk. 2. Chronik 20, 12. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Also das bezieht sich auf die Moabiter. Denn in uns ist keine Kraft vor dieser großen Menge, die gegen uns kommt. Wir erkennen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Das ist die Anleitung, wie wir praktisch dem Herrn vertrauen. Wir stehen vor diesem Berg, wir wissen es nicht Und wir geben es zu. Wir kommen zu unserem Gott und sagen, Herr, ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ich habe keine Kraft. Ich erkenne nicht, wo es hingeht. Auf dich sind meine Augen gerichtet. Und Gott wartet, uns gnädig zu sein. Und dann steht, er wird sich erheben und sich über uns erbarmen. Und das Versprechen, glücklich alle, die auf ihn harren. Es ist nicht eine Schwäche, auf Gott zu vertrauen. Es ist nicht falsch oder irgendwie primitiv. Es ist das einzig Wahre und Richtige. Und die Zusage ist, dass alle, die das tun, glücklich sein werden. Wir können inmitten von chaotischen Umständen in Ruhe sein. Wir müssen eifrig sein, in diese Ruhe einzugehen. Und das Eifrigsein bezieht sich auf das eifrig in Beziehung sein mit unserem Vater, mit unserem Haupt Jesus. Das bringt uns in diese Ruhe. Jesus hat es vorgemacht, buchstäblich im Sturm auf dem See Genezareth. Die Jünger haben in Todesangst das Wasser geschöpft aus dem Boot. Und da sie ein Teil zumindest Fischer waren, waren sie Fachleute, kannten das Wetter, kannten den See und konnten irgendwann einschätzen, jetzt saufen wir ab. Das waren nicht keine Hobbysegler, das waren Fischer. Und die haben sicher nicht vor dem Wind irgendeine Angst gehabt, sicher nicht. Wenn wir Petrus studieren, da hatte sicher keine Angst vor irgendeinem Wind. Aber ihr könnt es nachlesen, dass sie in Todesangst schöpften und schrien. Und Jesus hat geschlafen. Also er hat es vorgemacht. Der Herr wartet darauf, dir gnädig zu sein. Wartet darauf, dass wir nicht mehr an eigener Kraft uns vorwärts kämpfen. Dann Vers 19. Ja, du Volk aus Zion, das in Jerusalem wohnt, du wirst nicht mehr weinen. Er wird dir gewiss Gnade erweisen auf die Stimme deines Hilfegeschreis. Sobald er hört, wird er dir antworten. Hier haben wir die Zusage im Wort, dass er dir antworten wird. Er wird dir antworten. Vielleicht hast du noch nie konkret eine Antwort vom Herrn bekommen. Das Wort sagt, er wird dir antworten. Glaube das. Und der Herr wird euch Brot der Not und Wasser der Bedrängnis geben, so wird dein Lehrer sich nicht mehr verbergen, sondern deine Augen werden deinen Lehrer sehen. Und wenn ihr zur Rechten und wenn ihr zur Linken abbiegt, werden deine Ohren ein Wort hinter dir herhören, dies ist der Weg, den geht. In diesem Vers finden wir das Versprechen, dass der Herr uns warnt, wenn wir im Begriff sind, vom Weg abzuweichen. Der Herr wird nicht im Himmel sitzen und zuschauen, wie wir in irgendeine Richtung gehen, die verkehrt ist. Wenn wir auf ihn vertrauen, dann werden wir eine Stimme hinter uns herhören, halt hier lang. Darauf können wir vertrauen. Der Herr will uns leiten. Jesus ist unser Haupt, so sagt es das Wort. Und unser Haupt wird uns leiten. Diese Zusage aus Vers 19. Er wird dir gewiss Gnade erweisen auf die Stimme deines Hilfegeschreis. Das steht an vielen, vielen anderen Stellen im Wort. Also nur ein paar Auszüge, dass du siehst, es ist nicht nur auf einer Schriftstelle aufgebaut. Psalm 50, Vers 15. Rufe mich an am Tag der Not. Ich will dich erretten. Und du wirst mich verherrlichen. Natürlich werden wir den Herrn verherrlichen, weil wir erfahren konkret seine Rettung. Und das ist einfach ein ultimatives Erlebnis. Und natürlich werden wir uns darüber freuen und das weitererzählen und werden den Herrn verherrlichen. Aber der Herr möchte angerufen sein. Der Herr möchte gebeten sein. Als die Feinde gegen das Volk kamen, hat Josaphat für das ganze Volk ein Fasten ausgerufen und sie standen alle vor dem Herrn. Und dann gibt Josaphat dieses Bekenntnis ab, in uns ist keine Kraft und wir wissen nicht, was wir tun sollen, aber wir schauen auf dich. Lasst uns umkehren von dem Stolz in uns Männern, ich krieg das hin. Irgendwie schaffe ich das. Da geht's jetzt so durch, das werde ich euch allen beweisen. Egal wie dick die Wand ist, da gehe ich mitten durch. Ihr werdet schon sehen. Lasst uns umkehren von diesem Stolz. Der Herr möchte gerufen werden. Der Herr möchte unser Hilfegeschrei hören. Lasst uns auch nicht denken, der Herr sieht doch, wie mir es geht, er kann doch jederzeit eingreifen. Er muss doch sehen, was da los ist. Er wird uns retten und wir werden ihn verherrlichen. Eine andere Stelle ist Jeremia 33. Das Wort Gottes ist wahr. Wollen wir das so aufnehmen und glauben? Jeremia 33, Vers 3. Rufe mich an, dann will ich dir antworten. Und ich will dir Großes und Unfassbares mitteilen, das du nicht kennst. Rufe mich an, dann will ich dir antworten. Und ich will dir Großes und Unfassbares mitteilen, das du nicht kennst. Ein weiteres Versprechen, dass der Herr uns antwortet, wenn wir zu ihm rufen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, über die Häuser dieser Stadt und über die Häuser der Könige von Juda, die abgebrochen werden, um im Kampf gegen die Belagerungswelle und zur Abwehrverwendung zu finden. Man kommt nur zusammen, um gegen die Chaldäer zu kämpfen und die Häuser mit den Leichen der Menschen zu füllen, die ich in meinem Zorn, in meinem Grimm geschlagen und um all deren Bosheit willen ich mein Angesicht vor dieser Stadt verborgen habe. Siehe, ich will ihr Genesung und Heilung bringen und sie heilen und ich will ihnen eine Fülle von Frieden und Treue offenbaren. Das steht natürlich auch in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Volk Gottes in dieser Situation. Wir können das für uns nehmen, dass der Herr uns antwortet, wenn wir rufen. Das heißt, ab heute, wenn du in Situationen kommst, wo du merkst, hier komme ich nicht weiter, hier wird es schwierig, bestimmte Dinge habe ich keinen Einfluss, ich kann bestimmte Dinge nicht ändern. Vertraue ganz bewusst auf den Herrn, fang ganz konkret an, wenn es zum Beispiel Dinge auf der Arbeitsstelle betrifft, mit dem Mitarbeiter, es ist extrem schwierig, Herr, ich vertraue auf dich, ich breite das vor dir aus, ich bitte dich, Herr, dass du diese Situation für mich löst. Wir dürfen so beten. Er ist unser Vater und wir dürfen kommen und sagen, Vater, bitte löst das für mich, ich habe ja keinen Plan. Und solange ich nicht von dir eine Idee habe, was ich tun soll, warte ich. Bin ich still. Das Stillsein meint nicht, dass wir irgendwie halb im Traun dahin dämmern. Das meint, unser Herz hat Frieden. Mitten im Sturm. Jesus hat geschlafen, während die anderen versucht haben, das Boot leer zu schöpfen. Und dann stillt Jesus den Sturm und zack, waren sie am Ufer. In einem Augenblick. Jesaja 58 ist noch so eine Stelle. Auch wieder versprochen wird, dass der Herr antwortet und uns hört. Jesaja 58, 9. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen, hier bin ich. Diesen Text sind dann noch einige Bedingungen genannt, dafür, dass der Herr antwortet und Hilfe bringt. Das möchte ich mich jetzt nicht so sehr damit befassen. Mir geht es erst um die Tatsache, dass wir in unserem auf der Verstandesebene gewohnten Agieren dort eine echte Kurskorrektur vornehmen, einen echten Kurswechsel, dass wir unsere erste Adresse der Herr ist, dass wir die Kooperation mit Jesus, mit unserem Haupt im alltäglichen Krieg lernen, im alltäglichen üben. Und wir schreien zum Herrn, wir breiten ihm Situationen aus und wir lassen Dinge beim Herrn. Es gibt diese verschiedenen Formen des Gebets, im Epheserbrief steht nach der Waffenrüstung, dass wir mit allen Arten des Gebetes beten sollen. Und eine Art des Gebetes ist, dem Herrn Dinge anbefehlen. Das bedeutet, ihr breitet ein Problem vor dem Herrn aus und dann lasst ihr das beim Herrn. Dann habt ihr Frieden. Dann ist es gut. Dann wisst ihr, das ist jetzt beim Chef. Stellt euch vor, eine sinnvoll organisierte Firma, ein guter Chef, da ist ein Riesenproblem, das ganze Problem kommt bis zum Chef und der Chef sagt, ich kümmere mich. Dann ist alles gut. Chef hat gesagt, er kümmert sich. Und Gott hat versprochen zu antworten. David hat eine Reihe von Schlachten und Kriegen genauso gewonnen. Gott gefragt, Herr, soll ich ziehen, soll ich nicht ziehen? Ich gebe dir das. Ihn Dinge anbefehlen. Wir brauchen persönlich Erfahrung, wie Gott ganz konkret in uns dann Dinge offenbar macht, wie er uns Dinge zeigt oder wie Situationen sich verändern. Wenn wir das persönlich erfahren, wächst unser persönlicher Glaube. Wir können nicht von den Erfahrungen der anderen leben. Wir brauchen eigene Erfahrung mit dem Herrn. Und das leben wir in dem alltäglichen Ding, was wir tun, in der Arbeit, in der wir sind, in der Familie, wo wir sind. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten, du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen, hier bin ich. Oder Matthäus 7:7, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Dieser Vers 20, da hat euch Brot der Not und Wasser der Bedrängnis gegeben. Das ist diese Phase, dass Gott zulässt, dass wir erfahren, wohin wir kommen, in eigener Kraft. Die Erfahrung, dass es trotz aller Anstrengungen mit eigener Kraft nur zum Mangel reicht. Und dann dieses Versprechen, wenn ihr zur rechten oder zur linken abbiegt, werden deine Ohren ein Wort hinter dir her hören. Das andere Extrem ist, wenn wir fromme und gutgläubige Männer sein wollen, dass wir jetzt den ganzen Tag den Herrn fragen, was wir zu machen haben. Ich weiß nicht, ob das auf Männer so zutrifft, dass man früh vor dem Kleiderschrank steht und nicht weiß, was man anzieht. Nee, ne? Schatz, ich hab nichts anzuziehen. Herr, was soll ich anziehen? Ich glaube, dass reife Männer Gottes Entscheidungen fällen können und nicht bei jedem Pieps den Herrn fragen müssen, was sie machen sollen, weil reife Männer Gottes das Wesen Gottes kennen, weil reife Männer Gottes wissen, wie Gott denkt und wie Gott handelt, wissen das aus dem Wort und aus eigener Erfahrung. Und deshalb meint das nicht, dass wir jetzt überhaupt nichts entscheiden und bei jedem Ding sagen, Herr, was soll ich hier tun? Herr, soll ich ein grünes oder blaues Auto kaufen? Herr, soll ich die Arbeit annehmen oder nicht? Herr, was soll ich hier machen? Das ist nicht das, was Gott will. Stellt euch das mal vor mit euren Kindern. Wenn eure Kinder heranwachsen im Alter von 0 bis 5, 6, 7, ist das okay. Und dann gibt's eine Übergangsphase, wo, finde ich, Kinder lernen sollen, auch selber zu wissen, was sie tun sollen. Und dann konstruiert das Beispiel, wenn dann dein Sohn mit 28 noch zu Hause wohnt und dich als Vater früh fragt, soll ich Cornflakes essen oder eine Nutella-Schnitte, das würde dich als Vater nicht wirklich begeistern, oder? Aber manche Männer Gottes benehmen sich dem himmlischen Vater gegenüber so. Der Herr will, dass wir in Reife kommen und wissen, was wir tun. Aber aus dieser Beziehung vom Vater heraus. Und das finden wir im 30. Kapitel genial formuliert vor dieser Passage, also Kapitel 30, Vers 1. Wehe den widerspenstigen Söhnen, spricht der Herr, die einen Plan machen, aber nicht von mir aus. Und Bündnisse weihen, aber nicht nach meinem Geist, um Sünde auf Sünde zu häufen, die sich aufmachen, um nach Ägypten hinabzuziehen, aber meinen Mund haben sie nicht gefragt, um unter den Schutz des Pharao zu flüchten und um Zuflucht zu suchen im Schatten Ägyptens. Also es ging hier um kriegerische Auseinandersetzungen und das Volk hatte offensichtlich vor, sich mit Ägypten zu verbinden. Und das ist eine Beleidigung für den Herrn. Und in diesem ersten Vers steht, die einen Plan machen, aber nicht von mir aus. Es ist absolut sinnvoll, einen Plan zu haben, aber vom Herrn aus. Darum geht es. Jesus, unser Haupt, befähigt uns, dass wir Haupt sein können. Dass wir in diesem Vertrauen, in dieser Ruhe wohnen können, dass wir in diese Ruhe eingehen oder im Bild gesprochen im gelobten Land sind, dort hineinkommen und in dieser Ruhe und im Vertrauen auf den Herrn sicher und stark und fest sind. Wie wir gestern gehört haben, es ist nicht anders möglich für Mose gewesen, das zu überleben oder auszuhalten oder durchzustehen, was Mose durchgestanden hat. Das hat ihn dazu befähigt. Er hatte dieses Fundament bei seinem himmlischen Vater. Also diese Neigung, sich mit Ägypten zu verbinden und beim Pharao Schutz zu suchen, weil vielleicht zu dieser Zeit auch seine Macht sehr groß war, hat auch so diese geistliche Bedeutung. Wenn wir im Glauben versucht haben, Schritte zu gehen und an irgendeiner Stelle hat es nicht funktioniert, so der Wunsch, ja, dann mache ich eben so weiter, wie ich es kenne oder wie ich es gewohnt bin, nach meinem alten Muster. Und Gott kreidet ihnen das an und sagt, sie haben einen Plan gemacht, aber nicht von mir her. Dann geht es weiter in unserem Text. Dann wirst du den Überzug deiner silbernen Schnitzbilder und die Bekleidung deiner goldenen Gussbilder unrein machen. Du wirst sie wegwerfen wie etwas unreines Dreck, wirst du dazu sagen. Als ich diese Schriftstelle las, wurde ich daran erinnert, was Paulus sagt über seine religiöse Bildung und seinem damit hohen gesellschaftlichen Stand. Also die Schnitzbilder und die Götzenbilder als Symbol für dieses Vertrauen auf eigene Stärke, Vertrauen auf Ausbildung, Vertrauen auf Geld, Vertrauen auf einen bestimmten gesellschaftlichen Stand und das daraus Stärke ziehen, das davon leben. Wenn wir erfahren, wie der Herr mit uns ist und wie er uns in den Arm nimmt und wie wir uns bei ihm bergen können, welche Sicherheit von dort her kommt, welcher Frieden auf dem Schoß Gottes ist, angesichts einer Menge unlösbarer Probleme, wenn wir das erfahren, dann werden wir zu dieser Überzeugung kommen, aus eigener Kraft Dreck. Paulus hat es so von sich gesagt, das will ich uns lesen, Philipperbrief. Philipper 3, Vers 4. Hier sagt Paulus, obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte, wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch mehr. Also holt er ziemlich aus und sagt, wenn jemand meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich spiele in der Oberliga, ich noch mehr. Und dann erklärt er das, beschnitten am achten Tag vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Er hat das Gesetz gehalten als Pharisäer. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Jesu meines Herrn willen. Hier sind wir wieder, den Herrn erkennen, eine persönliche Beziehung zum Vater haben. Das übertrifft alles. Und seine lupenreine Entwicklung von der Beschneidung an, von der Bildung an, Eifer. Er glaubte, dass er Gott einen Dienst erweist, indem er die Gemeinden verfolgt und die Christen einkerkert. Und dann, als er Christus erkannt hat, hat er gemerkt, das ist alles ganz blass, das ist gar nichts. Gar nichts. Wenn ich nur Christus erkenne. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben. Die Gerechtigkeit durch den Glauben. Eine ernstzunehmende Passage ist, dass er ja sagt, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Seine ganze vorgezeichnete Karriere als Schriftgelehrter, das hohes Ansehen genossen hat und auch ein sehr gutes Einkommen, das hat er alles eingebüßt. Er war dann vogelfrei verfolgt, wurde verleumdet, zigmal eingesperrt, geschlagen, von zig Leuten verurteilt, rumhergeschoben, weil keiner ihn wollte, bis nach Rom. Er hat das alles eingebüßt, anerkannter Schriftgelehrter zu sein, respektiert von allen, eine Menge Schüler zu haben, die zu ihm aufschauen. Diese Beziehung, die die Schriftgelehrten zu ihren Schülern hatten, war sehr stark davon geprägt, dass die Schüler sich in allen ein Vorbild nahmen und ihrem Lehrer dienten in allen Bereichen. Er sagt, habe ich alles eingebüßt. Und ich halte das alles inzwischen für überhaupt nicht mehr erstrebenswert, weil ich eben Christus gewonnen habe. Eine Lüge des Feindes ist, ja nicht das Einbüßen, auf keinen Fall. Wenn du jetzt so mit dem Herrn gehst, all das, dies und das und jenes, wichtige, schöne, das büßt du dann ein. Die Wahrheit ist, wenn wir Christus wirklich gewinnen, dann ist es für uns kein Verlust. Paulus vertraute nicht auf sein Fleisch. Dann gehen wir wieder zu unserem Jesaja 30 Text. Da gibt es nämlich noch mehr gute Verheißungen, die ich euch sagen will. Und dann muss ich zum Schluss kommen, weil das Essen fertig ist. Und da wird Regen geben deiner Saat, deiner Arbeit, dem, was du alltäglich tust. Wir sind jetzt hier nicht alle Bauern, die Saat ausbringen. Und Brot als Ertrag des Erdbodens und alles wird saftig und fett sein. Deine Herden werden an jenem Tag weiden auf weitem Weidegrund. Also das, was wir tun und was auch unsere Aufgabe ist und in dem, wo du jetzt konkret lebst, wird der Herr geben, dass das fruchtbar ist und gelingt. Das wird er tun, wenn du ihm vertraust. Hat er versprochen, er gibt Regen zur Saat. Du musst die Saat ausbringen, aber er gibt den Regen. Und er sorgt dafür, dass du Ertrag hast, dass das Ganze fett ist. Fett ist ja heute irgendwie ein negativ belastetes Wort. In der Bibel war das noch nicht so. Und die Rinder und die Esel, die den Erdboden bearbeitet werden, gemischtes Sauerfutter fressen, das man mit Schaufeln und mit einer Gabel gewurfelt hat. Also ich vermute mal, ich verstehe nicht von Landwirtschaft, aber ich vermute mal, dass das gutes Futter ist. Und auf jedem hohen Berg und auf jedem hochragenden Hügel werden Bäche, Wasserläufe sein am Tag des großen Mordens, wenn Türme fallen. Und dann wird das Licht des Mondes sein wie das Licht der Sonne. Und das Licht der Sonne wird siebenfach sein wie das Licht von sieben Tagen, an dem Tag, da der Herr den Bruch seines Volkes verbinden und die Wunde seines Schlages heilen wird. Vertraut auf den Herrn. Und in Situationen, wo es ausweglos ist, wo du vielleicht aufgegeben hast, wo du sagst, es hat keinen Sinn, ich renne hier schon fünfmal gegen die Wand, ich komme nicht voran, vertraue auf den Herrn und lass den Herrn deinen Hilfeschrei hören. Und der Herr wird dir antworten. Die Überschrift dieser Lehre ist Ruhen im Vertrauen auf den Herrn. Eingehen in seine Ruhe, eifrig sein, dafür sorgen, dass wir in seine Ruhe gehen und dass wir darin bleiben. Wir können Haupt sein, wenn wir in Beziehung sind mit unserem Haupt. Den Bibelvers habe ich auch. Ja, 1. Korinther 11. Schlagt es auf, dass ihr das seht in eurer eigenen Bibel. Das ist eine Verheißung. 1. Korinther 11, Vers 3. 1. Korinther 11, 3. Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau aber der Mann, das Christus Haupt aber Gott. Also spätestens ab heute weißt du, dass du mit nichts mehr alleine bist, sondern da ist Christus und dessen Haupt ist Gott. Amen.